Everybody talk about pop music. Der Pop Talk. Mit Nabil Atassi und Jörg Scheller, Kunstwissenschaftler, Journalist und Musiker. Und damit habe ich wirklich nur einen Bruchteil dessen benannt, was du machst, Jörg. Wir duzen uns, das sage ich schon mal vorweg. Schön, dass du da bist, Jörg.
Ich freue mich, hier zu sein.
Du hast ein Buch geschrieben, es ist nicht dein erstes, aber es geht um Privilegien und das zeichnet insofern dich aus, als dass du dich mit diesem Thema, nämlich Privilegien zu haben und die Debatte, die darüber geführt wird, und das wird sie seit einigen Jahren heftig, beschäftigst. Ist es ein Privileg, dass wir beide jetzt hier sitzen?
Ich würde sagen, nein, ein Privileg wäre es, wenn es eine Regierung, eine übergeordnete Instanz gäbe, die sagen würde, nur ihr beiden dürft das machen und alle anderen dürfen das nicht und man braucht eine Sondererlaubnis, um einen Podcast aufzumachen, zu senden, aufzunehmen, was auch immer. Mhm. Das ist so ganz klassisch ein Privileg, eben ein Sonderrecht oder ein Vorrecht.
Ja, wäre das nicht schön, wenn das so wäre?
Dass nur wir das Recht hätten? Ja. Nein, da bin ich doch eher so ein Anarchodemokrat. Ich finde es fantastisch, wenn alle Podcasts aufzeichnen dürfen.
Für den Pluralismus.
Ja, bin ein sehr überzeugter Pluralist, ja.
Was macht diese Debatte aus Privilegien? Und vielleicht müssen wir da mal vorwegnehmen, was ein Privileg eigentlich genau ist. Denn die Definition eines Privilegs, die ist gar nicht so einfach, weil es sehr viele unterschiedliche gibt.
Genau, und vor allem hat sich die Definition in den letzten Jahren stark verändert. Man kann es ganz kurz zusammenfassen. Privileg traditionell bedeutet ein Vorrecht oder ein Sonderrecht, das von einer Autorität ausnahmsweise gewährt wird. Also ein Privileg ist nie ein Grundrecht, ein Privileg ist nie etwas, auf das man einen Rechtsanspruch hat, sondern es gibt einen Fürst, einen König, eine Regierung, irgendeine Machtinstanz, die das eben also als Gnadenakt eigentlich gewährt. Und heute diskutieren wir über Privilegien allerdings stark aus einer US-amerikanischen Sicht. Da hat der Begriff eben eine andere Bedeutung angenommen. Privileg wird als ungerechter Vorteil mächtiger Gruppen definiert. Und genau über das diskutiert man heute als Privileg. Da setzt meine Kritik an. Ich finde, das ist viel zu weit gefasst und auch irreführend.
Die Debatte wird ja wahnsinnig hitzig geführt. Es gibt unterschiedlichste Privilegien, die definiert werden. Ich würde mal sagen, das am meisten diskutierte ist wahrscheinlich das White Privilege oder die sogenannte White Supremacy. Wo genau liegt das Problem für dich, wenn du sagst, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Begriff, zum Beispiel im Begriff White Supremacy oder White Privilege?
Ja. Mit White Supremacy habe ich kein Problem, was die Definition betrifft. Das ist relativ klar. White Supremacy bedeutet, man glaubt, eine weiße Rasse sei überlegen. Ja, also dieses Phantasma der Rasse, die da als weiß bezeichnet wird, das ist quasi allen anderen überlegen. White Privilege aber ist insofern problematisch, weil man in der empirischen Realität gar nicht so einfach sagen kann, wo Weiß beginnt und wo Weiß endet. Ich persönlich arbeite viel, eigentlich seit Jahrzehnten in Osteuropa, und da merkt man, dass man mit so einem Diskurs aus den USA, wo Weiß gleich mächtig bedeutet, einfach nicht weiterkommt. Also Polen beispielsweise wurden von Deutschen kolonialisiert, ausgebeutet, Juden wurden verfolgt, vernichtet. Da kommt man mit weißen Privilegien nicht weiter, weil eben dieser Begriff besagt, ja, Weiße sind automatisch mächtiger als andere. Und das geht in Europa, in Mitteleuropa zumal nicht auf.
Mich verwirrt diese Debatte, denn es ist ja generell, ist es überhaupt legitim, eine Diskussion zu führen darüber, ob ein in der Vergangenheit erworbenes, häufig auch zu Unrecht erworbenes Privileg, nennen wir es jetzt mal, das heute zur Normalität geworden ist, ob das hinterfragt werden muss. Ist das, also kann man das nicht, gibt es so einen Zeitraum, ab dem das hinnehmbar sein muss, an dem man sagt, es war ja schon immer so?
Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, hinnehmen sollte man diese sogenannten Privilegierungen nicht einfach. Also wenn eine bestimmte Gruppe mehr Macht hat oder deutlich mehr Macht hat als andere, dann muss man fragen, warum das so ist. Aber genau da, finde ich, führt die Diskussion über Privilegien eben nicht weiter. Also ich bin so mit Herz und Verstand Empiriker. Ich untersuche empirische Realität und ich will eben genau wissen, warum ist Gruppe X in der Position Y? Und da bringt mir das Konzept der Privilegien nicht wahnsinnig viel, sondern ich untersuche Geschichte, ich untersuche Politik, ich untersuche Kultur und will verstehen, wie Machtverhältnisse zustande kommen.
Aber das lässt sich doch also empirisch wunderbar untersuchen. Zum Beispiel das Privileg des weißen Mannes, würde ich es jetzt mal nennen, kann man doch wahrscheinlich hervorragend anhand von Zahlen belegen, nämlich durch Positionen, durch Berufsbezeichnungen, durch Gehaltsgefälle, durch vielleicht auch die Zuordnung zu bestimmten Wohnquartieren, würde man doch prima machen können. Und gibt es auch.
Ja, aber ich glaube, mein Job so als Wissenschaftler und Intellektueller ist, die Sache noch ein bisschen zu verkomplizieren, weil
gerne.
Man kann ja sagen, jeder Hai ist ein Fisch, aber daraus folgt nicht, dass jeder Fisch auch ein Hai ist. Und ich persönlich komme so aus der sozialliberalen, individualanarchistischen Tradition.
Okay, wie darf ich das verstehen?
Das ist so mein Background. Das heißt, man interessiert sich auch für Individuen, für die Freiheit, die Gestaltungskraft von Individuen. Und wenn man Individuen einfach in Gruppenkonstrukten aufgehen lässt, dann schrillen bei mir sehr viele Alarmglocken. Mhm. Also man kann natürlich schauen und sagen, okay, die meisten Machtpositionen in der Welt sind von sogenannten weißen Männern besetzt. Da muss man fragen, ist es eine Selbstzuschreibung dieses Weiß oder ist es eine Fremdzuschreibung? Definieren die sich als Weiß oder werden die als Weiß definiert? Und dann muss man sich fragen, sprechen wir hier über Hautfarben oder sprechen wir über ein soziales Konstrukt? Im Diskurs, in der Theorie heißt es, Weiß sei eigentlich keine Hautfarbe, aber wir identifizieren eben trotzdem nach Hautfarbe. Also wir schauen eben und sehen Weiße in Machtpositionen, naja, das sind erstmal Weiße der Hautfarbe nach. Mhm. Und genau da setzt meine Kritik eigentlich an. Ich will noch viel subtiler und feingliedriger diskutieren und analysieren. Und dann sehe ich eben, naja, so wahnsinnig viele, ich weiß nicht was, rumänische Arbeiter gibt es jetzt nicht in den höchsten Machtpositionen der Welt. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Polen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, die in Machtpositionen sind. Oder? Da finde ich einfach, ist die Kategorie Weiß viel zu grob und zu groß.
Ist das jetzt subjektive Wahrnehmung oder ist das der Empiriker, der jetzt spricht?
Das ist der Empiriker, der da spricht, genau.
Okay. Also das lässt sich belegen.
Es sind bestimmte Weiße, genau. Also ja. In Amerika kann man das relativ klar sagen, es sind die sogenannten White Anglo-Saxon Protestants. Mhm. Ja. Die haben traditionell eine starke Machtgruppe gebildet. Das waren dann aber zum Beispiel nicht die katholischen Iren. Ja. Bei denen sah es ganz anders aus. Die waren sehr lange unterprivilegiert. Italiener wurden in den USA rassistisch diskriminiert. Die wurden nicht mal als Weiße gezählt. Übrigens auch in der Schweiz, wo ich lebe. Also das meine ich, das geht da oft unter, wenn man mit diesen Kollektivkategorien wie Weiß um sich wirft.
Wir versuchen mal den Begriff insofern auf den Grund zu gehen, als dass wir vielleicht einen Weg finden beziehungsweise eine Theorie entwickeln, wie man Privilegien überwinden kann, um eventuell den Diskurs auf die nächste Ebene zu heben, und tun das, nachdem wir Musik gehört haben, die Jörg Scheller uns mitgebracht hat. Die kommt von Lamb Chop. Wir sind in Pop Talk und das waren Lamb Chop, You Masculine You, heißt der Song, mitgebracht von Jörg Scheller. Jörg, was möchtest du uns damit sagen?
Mit dem Song? Also Lamb Chop haben mich immer auf eine eigenartige Weise berührt. Ich kann dir das, wie bei so vielem, was mit Musik zu tun hat, nicht genau erklären und rational aufschlüsseln. Es ist eine sehr poetische, chiffrierte Sprache, die hier gebraucht wird. Es ist ein Song, der irgendwie von Männerbildern zu handeln scheint, aber auch von Männerbildern, die Frauen haben und die auf Männer projiziert werden. Und so die letzten Textzeilen, die wir jetzt gehört haben, der Song ist eigentlich sehr viel länger, wir haben jetzt einen Ausschnitt gehört, der heißt Don't Follow Me. Und der geht mir so alle paar Wochen irgendwie durch den Kopf. Also das ist so ein wiederkehrender Loop in meinem Leben. Der kommt da immer mal wieder vorbei. Und ich finde ihn sehr schön, also Leuten zuzurufen, hey, folgt mir nicht. Mhm. Ja, das würde ich auch also für mich sagen, man möge mir zuhören, mich kritisieren, sich mit mir unterhalten, aber ich möchte niemanden, der mir folgt.
Interessant eigentlich, aus der Warte, dass du ein sehr aktiver Twitter-User bist und eine sehr interessante These auch aufwirfst, vorhin schon mal aufgeworfen im Vorfeld, nämlich, dass diese überall beschriebene, häufig diskutierte Filterblase, über die alle reden, bei Twitter gar nicht existiert.
Genau, also darauf deuten auch jüngere wissenschaftliche Untersuchungen hin, die eigentlich bestätigen, was so meine Intuition war bei Twitter, seit einer langen Zeit meine Intuition ist, nämlich, dass man Twitter wunderbar nutzen kann, um aus Filterblasen rauszukommen. Also ich habe eine sehr heterogene Followerschaft, den twitter ich übrigens ab und zu Lampjob zu und sage, hey, don't follow me.
Übrigens auch eine sehr privilegierte Band.
Wenn man so will, aber der Band Boss ist natürlich Arbeiter gewesen. Also ich glaube, Kurt Wagner war Fliesenleger. Also insofern in der einen Hinsicht vielleicht privilegiert, in der anderen Hinsicht wieder nicht.
Ja.
Insofern, ja genau, also
privilegiert geworden, könnte
genau,
man sagen.
Genau, privilegiert geworden. Mhm. Ja, eben, ich würde auf das, auf den Begriff fast verzichten. Die haben sich Vorteile erarbeitet aus einer Startposition, die vielleicht gar nicht so vorteilhaft war.
Auch das ist wieder eine interessante Frage. Also wo ist ein Privileg legitim und wo nicht angebracht beziehungsweise zu Unrecht erworben oder zu Unrecht geboren?
Eben, genau. Und da finde ich eben, da beginnen die Diskussionen, da beginnen die Untersuchungen. Also wenn ich sage, eben, Weiße sind privilegiert, dann bedeutet das nicht, dass diese weiße Person privilegiert ist, sondern man muss gucken, in welcher Hinsicht ist sie das. Sie kann als Mann weniger Probleme gehabt haben im Leben als eine Frau, aber das muss nicht so sein. In der Bildung zum Beispiel ist es mittlerweile nicht mehr so eindeutig. Sie kann aber zum Beispiel aus dem Arbeiterhaushalt stammen, ja, während andere Gruppen aus dem Akademikerhaushalt stammen und so weiter und so fort. Und all diese Faktoren zu relationieren und diese ganze Komplexität sich anzuschauen, das finde ich ist die eigentliche Herausforderung und ich glaube, vor der schreckt man oft zurück und bedient sich eben deshalb so großer Begriffe, die dann oft zu Kampfbegriffen werden und dann kursieren sie auf Twitter, dort wirft man sie sich an den Kopf. Aber meine Erfahrung ist.
Hast du ein Beispiel für so einen Begriff, an dem man das vielleicht festmachen könnte?
Ja, zum Beispiel so Check Your Privilege. Also, wenn du jetzt zum Beispiel auf Twitter irgendwas schreibst, dann könnte jemand sagen: Naja, im Akademiker, im Arzt, im Podcaster, wohnt wahrscheinlich sehr schön in Stuttgart und so weiter. Also, aus dem, was du da sagst, spricht einfach nur deine privilegierte Position. Das heißt, man hört dir gar nicht mehr wirklich zu. Man achtet nicht auf dein Argument, sondern man reduziert alles auf diese unterstellte Identität. Und sagt, alles, was du sagst, ist nur Ausdruck deiner Machtinteressen. Mhm. Oder das ist so ein typischer Move, den man zurzeit.
Der Versuch der Marginalisierung am Ende des Tages.
Genau, also dass man irgendwie eigentlich nicht mehr diskutieren muss, sondern man sucht nach so einem Hebel, wie man ein unliebsames Gegenüber möglichst einfach zu Fall bringt.
Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu dem Begriff Privileg. Wenn jemand sagt, der wird ja immer wieder jetzt in häufiger auch mal diskutiert, 32 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung über die über das große Gefälle zwischen West- und Ostdeutschland. Andere sagen, West- und Ostdeutschland, das sollten wir längst überwunden haben. Wir haben einen Norden, wir haben einen Süden, wir haben einen West, wir haben einen Osten. Das war's. Die Realität in Zahlen, du bist Empiriker, spricht eine andere Sprache. Wenn jetzt jemand sagt, auch die aus dem Osten, die sollen sich mal ein bisschen mehr anstrengen, dann werden sie auch privilegiert. Ist das ein Satz, den man so formulieren kann?
Nein. Es ist ja eine ähnliche Argumentationsweise, die...
Kann man auch auf den Migranten anwenden.
Genau, oder? Ich denke an die USA, wo auch so Vulgär-Libertäre, der Vulgär-Liberale sagen, naja, wenn die Afroamerikaner sich nur ein bisschen mehr anstrengen würden, dann wären die längst auch so reich wie wir. Und nein, also das kann man so ganz sicherlich nicht sagen. Da gibt es historische Gründe, da gibt es strukturelle Gründe, warum da noch nicht alles gleich ist. Aber man darf auch nicht vergessen, wir sind sehr oft in so einem kapitalistischen Mindset, das in so Quartalszahlen denkt und irgendwie glaubt, man könne bestimmte Veränderungen nachhaltig in kurzer Zeit bewirken. Ich glaube, man hat wahnsinnige Fortschritte gemacht in vielerlei Hinsicht, Ost-West, auch Osteuropa, Westeuropa, die man eigentlich viel mehr feiern sollte, statt auf die immer noch existierenden Unterschiede und Ungerechtigkeiten zu achten. Weil woran ich wirklich glaube, ist, dass Fortschritt, den man nicht als Fortschritt feiert, dass der sich in Rückschritt verwandelt, dann fehlt die positive Energie, die man braucht, um weiterzuarbeiten.
Krankt unsere Gesellschaft und der Diskurs auch ein bisschen daran, der sich ja in den letzten Jahren auch nochmal wahnsinnig verändert hat, muss man dazu sagen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob dein Buch oder auch dein empirisches Denken fußt es auf der Jetztzeit oder hängst du da noch einer Prä-Corona, einem etwas differenzierteren Diskurs, würde ich jetzt mal behaupten, den es noch gab, der aber an Corona, an diesen 3 Jahren Pandemie wirklich ordentlich Federn gelassen hat. Hängst du da oder hängst du im Jetzt?
Nee, ich bin eigentlich schon ziemlich stark im Jetzt. Also ich schreibe von der Gegenwart aus. Ich reagiere auf die Gegenwart. Ich versuche, bestimmte blinde Flecken aufzuzeigen. Ich versuche zu sagen, hey, an der Stelle, da hakt's, dort müssen wir ein bisschen weiterdenken. Aber mein Eindruck war, dass eigentlich schon mit Trump diese Enddifferenzierung begann. Und zwar auch dahingehend, dass bei Trump alle in so einen Alarmmodus gekommen sind, dass alle nur noch Freund und Feind kannten, um das jetzt ein bisschen runterzubrechen. Ja. Trump war Präsident, viele hatten geglaubt, das könne ja nie passieren. Und dann war es vorbei mit den Zwischentönen. Ja, dann waren auch die progressiven Linken, Linksliberalen im Kampfmodus und es fiel sehr viel schwerer, ja, differenziert zu diskutieren, weil sozusagen die Mitte so als konterrevolutionär, ja, oder als, wie soll man sagen, verharmlosend markiert
wurde. Aber genau der Punkt ist doch sehr interessant. Hat Trump nicht eigentlich dazu beigetragen, einige Privilegien zu unchecken, wenn man da mal den Buchtitel darauf anwenden würde? Denn Trump hat ja im Prinzip die Verhältnisse einmal umgedreht. Diejenigen, die eigentlich die Deutungshoheit hatten, sind gerieten in eine Art Verteidigungsmodus und mussten nachweisen, dass Trump zum Beispiel in großem Stil falsch behauptet. Behauptungen verwendet und absetzt. Eigentlich eine interessante Begebenheit, wenn man es so im Nachhinein betrachtet, hätte man sich eigentlich besser nicht überlegen können.
Ja, ja. Deswegen, da gab es schon interessante Prozesse, die man da mitverfolgen konnte. Es gibt ja unterschiedliche Formen von Macht, oder? Und es gibt so etwas zum Beispiel wie diskursive Macht. Diskursive Macht, würde ich sagen, das sind die Linken und Linksliberalen so im Westen nicht besonders schlecht aufgestellt. Und mit Trump gerieten sie unter Rechtfertigungszwang. Eben, und dann ging es los mit dem Faktenchecken und Trump lügt.
Es ging vor allem damit los, dass es überhaupt gar keine Wahrheiten mehr gibt.
Eben, das war das Interessante.
Niemand mehr für sich, sage ich mal, das ein Vertrauensverlust im Prinzip auf der ganzen Ebene, also nicht nur auf der Trump-Ebene, sondern auch alle anderen Ebenen sind mit betroffen.
Ja, wobei ich glaube, es gab ein gewaltiges Missverständnis mit Blick auf Trump. Bei Trump war es tatsächlich so, wie du sagst, es gab gar keine Wahrheit oder Falschheit. Ja? Das waren gar nicht die Kategorien, in denen der Mann denkt, sondern bei Trump ging es darum, mit Sprachhandlungen Wirklichkeit zu erzeugen. Also der Mann ist eigentlich ein Performance-Künstler, ich sage das ganz unironisch. Er versuchte eben America Great Again zu machen und das bedeutete, dass er Wirklichkeit erzeugt. Mit dem, was er tut. Nicht, dass er Wirklichkeit abbildet. Ja. Und die Wirklichkeit, die erzeugt werden soll, na, die war eben im Entstehen. Ja. Und deswegen perlt dieses Trump lügt an den Trumpianern und an Trump selbst ab. Spielt keine Rolle, ob das wahr ist oder nicht. Es soll ja wahr werden.
Aber ein großer Paradigmenwechsel, der da am Ende dann doch stattgefunden hat, ist Trump die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts?
Würde ich nicht sagen. Nein, Trump war aus meiner Sicht vor allem ein Symptom für sehr viele Verwerfungen, Probleme, die sich über Jahrzehnte aufgestaut hatten und sich dann in Trump artikulierten. Also ich sehe Trump bis heute eigentlich eher als Symptom, denn als ja, quasi den großen Disruptor.
Wir sprechen gleich nochmal weiter, nämlich über die auch nochmal zwei wirklich ganz zentrale Themen der Diskussion, wenn man über Privilegien nachdenkt, nämlich die Tatsache, dass eine gefühlte Minderheit zum Beispiel die Sprache in Deutschland verändert. Wir sprechen über das Gendern, Reizthema, Triggerwarnung, aber wir haben ja Jörg Scheller zu Gast und der ist ja nicht nur Kulturwissenschaftler, Kunsthistoriker auch, sondern auch und Journalist, sondern auch Musiker. Und nicht irgendeiner, sondern, und jetzt kommt die nächste Triggerwarnung, Heavy-Metal-Musiker. Du hast eine Band und die befindet sich hier in Stuttgart, das ist auch dein Geburtsort. Und du bist tatsächlich als Sänger und Bassist nach wie vor mit dieser Band aktiv. Das ist eine ganz andere Identität jetzt als die des Kunsthistorikers.
Ja, für mich hängt das alles zusammen. Das sind alles Facetten, wenn man so will, der gleichen Identität, wobei ich gar nicht so Wert auf meine Identität lege. Ich finde, Identität ist ein großer Begriff.
Zu groß?
Genau. Für mich ja, zu groß. Mich interessieren eigentlich nicht Identität, mich interessieren Geschichten, wenn man so will.
Ja.
Ich finde, Identität ist sozusagen der Buchdeckel und der Buchrücken und unsere Lebensgeschichten, da sind die Seiten dazwischen.
Ja.
Also die Identität besiegelt das eigentlich, die zog das fest. Und mich interessiert die Dynamik, die dazwischen, zwischen den Identitätsdeckeln passiert.
Aber ganz interessant, also wie betrachtest du denn dann die, sag ich mal, überhandnehmende und überall geführte Identitätsdiskussion, die stattfindet und auch Identitätspolitik, die immer mehr in den Vordergrund gerückt ist in den letzten Jahren?
Genau, das kann ich eigentlich jetzt schön verbinden mit der Band, weil es ist, wie du gesagt hast, eine Metal-Band, die heißt Malmzeit. Und es ist ein Metal-Duo, das nur sitzend, Tee trinkend, gut gekleidet auftritt und nur übers Wetter singt, aber brutalen Thrash- und Death-Metal spielt. Jetzt mit dieser Band haben wir 2003 gegründet, eigentlich so die Metal-Identität dekonstruiert. Also es ging uns genau darum, eben nicht die Identitätsvorstellungen der Musik, die wir lieben, quasi nachzuperformen, sondern die Musik zu spielen und gleichzeitig die Identität zu pulverisieren und absolut bourgeois und komisch und uneinordnbar zu werden. Und das ist eigentlich genau das, was ich heute vermisse. Also Stichwort Identitätspolitik, habe ich auch ein Buch drüber geschrieben. Ich finde Identitätspolitik wichtig. Ich kann total nachvollziehen, warum die entstanden ist in den 1970er Jahren. Also marginalisierte Gruppen, die auf sich aufmerksam machten und gesagt haben, hey, unsere Identität wird nicht wahrgenommen, deswegen müssen wir sie stark machen. Das waren ganz konkret schwarze, lesbische Frauen in den USA. Aber was heute daraus geworden ist, ist natürlich etwas anderes. Also Identitätspolitik hat sozusagen den Marsch durch die Institutionen und durch die Machtinstanzen angetreten.
Ich würde fast sagen, Identitätspolitik wird heute auch viel mehr mit einem neuen Konservatismus absolut in Verbindung gebracht, ja, der sich sozusagen die Deutungshoheit zurückholen will.
Sicher.
Also die verloren geglaubte, ja, genau, Deutungshoheit.
Genau. Traditionell, das muss man vielleicht sagen, ist Identitätspolitik eigentlich etwas Rechtes, respektive Konservatives. Die Rechten hatten immer einen Fetisch für Gruppenidentitäten und wollten quasi ihre Gruppenidentitäten, ja, reinhalten. Oder das ist so eine Quintessenz rechten Denkens. Und da gibt es Öffnungen zum Konservativen. Konservativ ist ja eigentlich ideologisch unspezifisch. Es gibt auch linke Konservative und so weiter.
Aber ja.
Oh ja, also sehr, sehr viel und nicht zu knapp. Genau, und insofern war Identitätspolitik, lange bevor der Begriff geboren wurde, eigentlich schon in der Welt, aber eben eigentlich rechts konnotiert. Seit den 70er Jahren ist Identitätspolitik links konnotiert, bedeutet politisieren für kleine Gruppen, die marginalisiert sind. Und eben, das ist heute nicht mehr nur der Fall, sondern Identitätspolitik ist auf allen Ebenen der Macht angekommen. Es gibt Diversity Benchmarks in Institutionen und Organisationen, und in Unternehmen, wo quasi nach Identitätsgruppen, ja, die Belegschaft zusammen kuratiert wird. Und das finde ich brandgefährlich, weil da kommt natürlich etwas zurück aus der Vergangenheit, was man eigentlich überwinden wollte und was wir zum Beispiel mit der Band überwinden wollen, dieses Leute doch wieder einpferchen in Gruppenidentitäten, Ich persönlich erlebe das als etwas sehr Beengendes.
Ist das ein Problem der Heavy-Metal-Szene? Weil Heavy-Metal ist für mich was sehr Statisches, aber dabei auch sehr wohltuend unmodisches, beziehungsweise von der Mode unabhängiges, stetiges Stilmittel, das sich im Prinzip über die Zeit sehr gut entwickelt hat, wenn man jetzt mal von einigen Ausreißern, vielleicht Ende der 80er Jahre, als Heavy Metal so sehr glanzvoll wurde, absieht, ist das doch eine sehr ehrliche und tolle. Also seid ihr wackentauglich oder geht das nicht?
Ja, müsst ihr dann doch im Kulturhaus spielen? Genau. Von der Feuerwehrkapelle bis hin zu Yoga gibt es bei Wacken ja alles. Also insofern könnten auch wir dort wahrscheinlich reüssieren. Aber ich finde Metal eigentlich recht raffiniert mit Blick auf Identitäten, weil Metal ist auf der einen Seite recht konservativ. Also es gibt ein konservatives Image und es gibt so den Überbau Heavy Metal.
Und ein ganz klares Äußeres, an dem man sich erkennbar macht.
Genau, aber, und jetzt kommt das große Aber. Es gibt im Metal dieses große Traditionsbewusstsein, einen großen Konservatismus und gleichzeitig gibt es diese Myriaden von Subgenres, die alle eigene Begriffe ausgeprägt haben, eigene Namen, eigene Stilistiken. Auch das ist empirisch-wissenschaftlich belegt. Es gibt wirklich in keiner anderen Musikrichtung so viele Subgenres wie im Metal. Das sind mehrere hundert. Es sind mittlerweile weit über 500. Und insofern prägt der Metal lauter so Mikroidentitäten aus. Also alle haben ihre kleine Identität und ein Death-Metaler kann wirklich Black-Metaler aufs Blut hassen. Aber sie sind doch noch Teil der gleichen Familie. Und insofern erkenne ich im Metal eine interessante Gleichzeitigkeit von Universalismus und Partikularismus. Das ist ein bisschen wie in der Schweiz. Du hast einen Bundesstaat und gleichzeitig sehr viele Kantönli drunter, die alle so ihr eigenes Ding machen und sich nicht so wirklich gut leiden können. Aber irgendwie kommt man miteinander klar. Und ist
man nennt das auch Föderalismus.
Genau, Metal ist absolut föderal. Ja. Und das finde ich schon okay, so mit Blick auf Identitäten. Ja? Also, dass man so lokale, regionale Identitäten ausbildet. Aber ich finde, sie müssen immer auf einen gemeinsamen Horizont bezogen sein und sie dürfen sie nicht verhärten, sie dürfen nicht zu Essenzen werden.
Jetzt müssen wir deine Musik hören und darf sie selbst ankündigen.
Jetzt kommt
Memoriam.
Memoriam, das ist eine englische Death-Metal-Band, die von Carl Willets geheadet wird, dem früheren Sänger von Bolt Thrower.
Und ich wiederhole meine Triggerwarnung. 2 Minuten 50 Heavy Metal. Ab jetzt. langer Schlussklang. Memoriam heißt diese Band, mitgebracht von meinem Studiogast, vom Kunsthistoriker Jörg Scheller. Und der ist im Pop Talk. Was macht guten Death Metal aus? Das war Memoriam, so heißt die Band, nehme ich mal an. Mhm. Der Song ist von 2017, aber er könnte auch von 1994 sein.
Ja, also Memoriam ist wirklich eine klassische Death Metal Band. Und was ich an denen sehr gerne mag, ist, dass sie absolut unoriginell sind. Also guter Death Metal muss für mich tödlich unoriginell sein. Sobald man im Death Metal anfängt, irgendwie arty und virtuos zu werden, ist es für mich Live Metal, oder? Also, weil der Tod ist einfach nicht originell.
Ja, interessant, Death Metal, weil der Begriff Tod wird ja deutlich überstrapaziert, häufig als Adjektiv verwendet für das ist tödlich, das ist todlangweilig und so weiter. Welche Konnotation hat er denn im Death Metal?
Ich finde, Death Metal ist sozusagen ein kulturelles Memento Mori. Also in einer Zeit, in der man eigentlich das Leben verherrlicht und der wir alle aufgerufen sind, unsere Lebenskräfte zu optimieren die ganze Zeit. Wir sollen alle 140 Jahre alt werden, sollen noch bis ins hohe Alter Kinder zeugen können, Fallschirm springen und so weiter. Macht Death Metal was ganz anderes. Death Metal erinnert uns einfach daran, das Leben ist endlich. Das Leben ist vielleicht auch nicht wahnsinnig originell. Es besteht sehr viel aus Routinen und irgendwann verrecken wir. Gibt es einen wunderbaren Song von Obituary, so Florida Death Metal Pioniere, der heißt Slowly We Rot. Mhm. Und das, finde ich, bringt vieles auf den Punkt und das nimmt so ein bisschen den Druck aus dem Leben, so wahnsinnig originell und erfüllt leben zu müssen. Oder? Das stresst uns ja wahnsinnig, dieser Glücksdruck die ganze Zeit.
Und du hast diesen Druck überwunden? Wie machst du es in deinem Leben?
Ja, indem ich viel Death Metal höre, glaube ich. Ne, ich habe diesen Druck
tatsächlich. Eine Art Erdung damit zu erfahren.
Genau, also ich lebe sehr intensiv, ich mache wahnsinnig viel Zeugs.
Du bist viel unterwegs?
Ich bin viel unterwegs, ich reise unablässig. Aber ich habe überhaupt nicht diesen Glücksdruck in mir. Ich möchte ein intensives Leben haben, aber ich möchte irgendwie mich nicht die ganze Zeit geil fühlen. Und ich glaube, daran krankt viel heute, dass man sich die ganze Zeit gut fühlen muss. Ich will das gar nicht. Ich will, dass mein Leben Sinn ergibt. Ich will, dass es interessant ist. Ich will mit interessanten Leuten interagieren und ich will Zeugs ausprobieren. Aber um Himmels Willen, man verschone mich damit, dass es mir wahnsinnig gut gehen muss damit.
Dem Leben Sinn zu geben, Erfüllung zu geben, das muss ja im Prinzip jeder und jede dann am Ende ausdefinieren. Ja. Wie definierst du es? Also was gibt deinem Leben Sinn?
Interaktion. Also bei mir, da bin ich so aus…
Also der Besuch im Pop Talk zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Also das erfüllt mich jetzt gerade mit Sinn. Mich mit einer Person wie zum Beispiel dir in einem Raum zu befinden und gemeinsam eigentlich Sinn herzustellen. Also da komme ich stark so von diesem US-amerikanischen Pragmatismus her, der eben den Sinn im Handeln sieht. Ja, also Sinn liegt nicht einfach in der Welt und wir lesen ihn dann auf wie Bodenschätze. Und der Sinn liegt auch nicht in irgendeinem Ideenhimmel über uns und wir holen dann Ideen ab, sondern wir erzeugen das in unserer Realität durch Handeln und vor allem durch Austausch mit Menschen.
Liegt nicht der Sinn des Menschen darin, sich fortzupflanzen?
Finde ich gar nicht, muss nicht sein. Ja? Also das wäre etwas, was eigentlich eher so ein Automatismus ist, ne? So ein biologischer Automatismus, ja.
Weil viele Menschen, und da sind wir jetzt wieder bei der privilegierten Debatte, denken ja gerade darüber nach, keine Kinder zu kriegen, um den Klimawandel nicht weiter zu befeuern. Was hältst du denn von solchen Ideen?
Ja, nicht allzu viel, um ehrlich zu sein. Man kann sich natürlich überlegen, wie viele Kinder möchte man in die Welt setzen. Müssen es wirklich 13 sein? Aber ich meine, 13 Kinder bekommt ja kaum.
Im Schnitt jemand. In Deutschland 1,58, genau. Wobei die Geburtenrate deutlich angestiegen ist.
Ja, genau. Also, es sind nicht allzu viele. Und ich würde sagen, was sehr viel schlauer wäre, als sich quasi keine Kinder mehr zu bekommen, wäre der flächendeckende Abwurf feministischer Literatur überall auf der Welt, indem sich die Geschlechterverhältnisse angleichen und das krasse Machtgefälle, die Machthierarchien abgebaut werden, können Frauen selber entscheiden, wie viele Kinder sie bekommen. Und meistens sind es dann eben nicht 7, 8, 9 Stück. Oft werden sie ja schlicht und ergreifend nicht gefragt oder haben gar keine andere Wahl.
Da sind wir jetzt tatsächlich bei dem Versprechen, das wir vorhin abgegeben haben, nochmal drauf zurückzukommen, nämlich auf wieder bei der Identitätsdebatte, flächendeckendes Abwerfen feministischer Literatur, das Überwinden von Machtgefälle und etablierten Machtstrukturen im Sinne von mehr Gleichheit. Jetzt gibt es eine starke konservative Bewegung, die in Deutschland sehr wahrnehmbar ist, sehr laut ist, die versucht, sich die Deutungshoheit zurückzuholen. Auf der anderen Seite gibt es einen, ja, dann doch wieder in gefühlt häufig einer Blase geführten, sehr urban getriggerten Diskurs um Sprache, um Wahrnehmung, um Identität. Diese beiden Pole scheinen unvereinbar. Welche Möglichkeiten haben wir denn, um diesen Diskurs wieder auf die argumentative Ebene und damit konstruktiver werden zu lassen?
Vor allem, indem man Räume schafft, in denen sich heterogene Gruppen und Individuen, die unterschiedlich ticken, begegnen. Das findet tatsächlich zu wenig statt, außer in diesen Talkshows, wo es dann immer so künstliche Gladiatorenkämpfe werden. Total langweilig, nicht konstruktiv, finde ich.
Vorhersehbar.
Vorhersehbar, genau. Dann haben wir hier den Liberalen, der irgendwie rasen will auf der Autobahn und dort die Hardcore-Feministin. Naja, also mich bringt das meistens nicht weiter. Was mich immer weiterbringt, ist wirklich vertiefter Austausch, ergebnisoffen, mit möglichst viel Zeit auch. Oder? Es braucht wahnsinnig viel Zeit, um sich anzunähern. Und wie du schon gesagt hast, gibt es diese zwei Pole. Und zwischen denen wird das eigentlich interessant. Und da beginnen die eigentlichen Herausforderungen. Ich finde eben, in der Mitte liegen die Herausforderungen. Es gibt so einen, finde ich, furchtbaren Diskurs über die Mitte, dass die Mitte ist immer reaktionär und die Mitte ist immer, ich weiß nicht was, müde und opportunistisch. Ich finde,
oder die Mitte gibt es gar nicht mehr.
Oder es gibt sie nicht mehr, ja. Ich finde, die Mitte ist die Herausforderung, also sich in die Mitte des Ringes zu stellen und eigentlich Schläge von allen Seiten abzubekommen. Das bedeutet für mich Mitte. Und die du vorher als konservativ bezeichnet hast, ich würde die regressiv nennen.
Interessanterweise, viele, die in der Mitte stehen, fühlen sich ja mit diesem, mit dieser Position in der Mitte zu stehen sehr unwohl, da Sicherheiten verloren gegangen sind. Denn diejenigen, die sich zutrauen, den Diskurs zu führen, die führen ihn sehr laut. Und diejenigen, die sich es eben nicht zutrauen, haben sich im Prinzip aus dem Diskurs zurückgezogen. Das kann nicht gut sein, oder doch?
Das kann nicht gut sein. Und deswegen führt da kein Weg an Mut vorbei. Also man muss das wieder wagen, sich ein bisschen den Diskurs zurückzuholen von all diesen Loudmouths, ja, die mit ihren Verzerrungen und Übertreibungen da unterwegs
sind. Auf allen Seiten?
Ja, und zwar in unterschiedlicher Hinsicht. Also muss ich aufpassen, dass man nicht in so eine tumbe Hufeisentheorie verfällt. Die sind natürlich nicht gleich ideologisch. Die haben unterschiedliche Vorstellungen von Gesellschaft. Was sie verbindet an den Polen ist, dass sie zu ähnlichen Methoden greifen, um ihre Ziele zu erreichen. Und das sind eben Verzerrungen im Diskurs. Das sind Projektionen bis hin zu Gewalt. Dann auch außerdiskursive Gewalt. Und die Aufgabe der Mitte, in der demokratischen Mitte, muss es immer sein, gewaltfrei zu Lösungen zu kommen. Und da sehe ich die große Herausforderung. Da kommt man nicht weiter, indem man dann an den Rändern die Mitte diffamiert. Ja, man sagt, dieses müde Bürgertum und so weiter und so fort. Man muss konstruktiv daran arbeiten, dass sich genau diese Menschen, die sich nicht zu Wort melden, weil sie das Gefühl haben, ja, ich bin gar nicht in der Lage, ja, dem was entgegenzusetzen, dass die mehr mit, dass sie mitgehört werden, weil die leisten ja meistens die eigentliche Arbeit.
Naja, ich würde fast sagen, gehen mit der Schwierigkeit jeden Tag durch die Welt, dass eben viele Argumente sehr logisch klingen, dass es in einer gewissen Differenziertheit im Diskurs bedarf und man häufig sich nicht eindeutig einer Seite zuordnen kann oder auch gar nicht will.
Ja. Genau. Und das finde ich eben, das ist ja das, was die Populisten versuchen herbeizuführen, nämlich, dass alle sich ganz klar in Ecke X oder in Ecke Y verorten. Also sie wollen das Feld sozusagen binarisieren, uns in ein Entweder-Oder hineintreiben, in ein Gut-Böse-Feind-Freund-Denken. Und das ist ein undemokratisches, unpluralistisches Denken. Ich bin großer Fan der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls, amerikanischer Philosoph, der gesagt hat, in Demokratien braucht es eben nicht Übereinstimmung und es geht auch nicht um Freund-Feind, sondern es geht darum, überlappenden Konsens zu finden in bestimmten Fragen. Dann ist etwas sehr Langweiliges. Ja, also das tönt überhaupt nicht spektakulär, das tönt nicht heroisch.
Kann man auch nicht gut debattieren.
Geschäft, genau, das ist das Geschäft der Demokratie. Ja. Das ist was Unspektakuläres. Und ich wünsche mir da weniger Gladiatorenkämpfe in diesen politischen Auseinandersetzungen. Und das ist vielleicht auch meine schweizerische Prägung. Ich lebe sehr lange schon in der Schweiz. Dass man einfach versucht, für möglichst viele gangbare, tragfähige Lösungen und Kompromisse zu finden.
Also ein Plädoyer für den Kompromiss und am Ende dann doch irgendwie wieder ein Plädoyer für die Demokratie und für Politik.
Absolut, und für eine radikale Kompromissbereitschaft. Aber es tönt ja immer so einfach, dass man Kompromiss, das ist irgendwie das Mühe, das ist es überhaupt nicht, bis ein Kompromiss erarbeitet ist, ist absolut radikale, harte Arbeit vonnöten. Und ich glaube, das wollen sich viele sparen, die für diese Radikallösung Kapitalismus abschaffen, das Patriarchat stürzen. Das sind für mich Phrasen und Floskeln. Man muss an Sachproblemen arbeiten und zwar möglichst gemeinsam.
Aber damit sind wir letztlich auch wieder bei der Argumentationskette der letzten Generation, die sagen, wir müssen radikal auftreten, klar, um Aufmerksamkeit zu erregen, damit der Diskurs angeschoben werden kann. Und das sage ich jetzt neutral, ich gebe das wieder, ohne es zu glauben oder abzulehnen. Wie siehst du es? Also ein gewisser Radikalismus ist notwendig als Starthilfe?
Ja. Ich würde dem zustimmen, es gibt natürlich diese müde Mitte, ja? Oder es gibt natürlich eine gewisse soziale Trägheit, Beharrungskräfte. Ist auch logisch, Gesellschaft basiert ja darauf, dass sie träge ist. Wenn Gesellschaft nicht träge wäre, wäre sie nicht stabil. Oder? Insofern überhaupt eine Ordnung aufzubauen, ist schon mal eine riesige Leistung. Und wenn dann neue Herausforderungen kommen, wie der Klimawandel, dann braucht es wirklich wahnsinnig viel Kraft, um aus dieser Trägheit rauszukommen. Und dafür braucht es eine Radikalität. Dafür braucht es dann auch so etwas wie die letzte Generation oder andere Aktivisten.
Um auch Menschen wieder am Diskurs zu beteiligen, indem sie sich eine Meinung bilden. Denn viele Menschen haben sich aus dem Diskurs auch verabschiedet in vielleicht Netflix, in Chill.
Ja, wobei,
nichts gegen Netflix.
Ob man die dann durch die letzte Generation wiederbekommt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, man braucht die letzte Generation, also jetzt nicht spezifisch, sondern solche Gruppen eben, um Prozesse in Gang zu setzen. Worüber man streiten kann, ist, sind die Methoden, die sie verwenden, ne, ob die adäquat sind, ob die zielführend sind. Das wird ja auch gemacht. Ich finde diesen Streit sehr berechtigt und auch durchaus konstruktiv. Und da würde ich natürlich immer auch sagen, bestimmte Methoden sind eben nicht konstruktiv. Warum klebe ich mich fest und störe irgendwelche Pendler, wenn ich auch wirklich an also diejenigen kritisieren und gegen die protestieren könnte, die wirklich in Machtpositionen sind?
Für dich als Kunsthistoriker schwer zu ertragen, die Geschichten mit den Bildern oder Erdöl über Demokratie, Demokratiedenkmäler zu schütten?
Ja, also ich finde das, habe ich auch ein, zwei Texte darüber geschrieben, einfach relativ langweilig. Es ist aufmerksamkeitsökonomisch sehr klug gemacht. Also sie bekommen genau die Reaktionen, die sie erhoffen. Sie sind überall auf Twitter, sie sind überall in den sogenannten Leitmedien. Also insofern funktioniert das. Aber jetzt irgendeine Flüssigkeit auf irgendein Objekt schütten, das finde ich nicht originell. Ich finde das auch nicht wahnsinnig konstruktiv. Und ich glaube, dass wir die Probleme der Zukunft eben nur durch Originalität lösen und nicht durch sagen, diese etwas doch vulgären Gesten.
Ja. Wie sieht die aus, diese Originalität?
Also es gibt ja sehr interessante Formen politischen Protests oder auch durchaus künstlerischen Protests. Also wenn wir schauen, was Pussy Riot in Russland gemacht haben, dann war... Oder ist das eigentlich immer sehr präzise gewählt? Sie gehen zum Beispiel in eine Kirche und führen dort eine Performance auf, ein Punk-Gebet. Das Setting ist absolut überzeugend, weil es ist die Kirche als Machtinstanz. Oder? Da muss man hingehen. Dort kontrastieren sie dann die Punk-Kostüme mit der Ikonostase im Hintergrund. Also auch ästhetisch sehr interessant.
Sehr intellektuell auf eine Art.
Auch intellektuell und zugleich Pop.
Haben wir da Pendants zu in Deutschland, in der Schweiz?
Ja, eben recht wenig. Also eben, man klebt sich irgendwo fest, man schüttet irgendeine Flüssigkeit auf irgendein Bild. Also da, finde ich, könnte man noch ein bisschen Kreativität zulegen. Man hat also letzte Generation
eine Gruppe, es gab eine Gruppe, die auch auf sich aufmerksam machte.
Ah, die Zentrum Politische Schönheit.
Ja, genau. Ja, ja. Ist das so ein Beispiel?
Ja, die kommen natürlich eher noch aus der Kunst. Letzte Generation hatte eigentlich nichts mit Kunst zu tun. Das Zentrum für politische Schönheit, bei denen gibt es, würde mal vorsichtig formulieren, eine gewisse Qualitätsschwankung, was die Aktion betrifft. Was ich toll fand bei denen, ist, dass sie doch mal ein Grundstück gemietet oder gekauft haben gegenüber von Björn Höckes Haus und dort Stelen vom Holocaust-Mahnmal in Berlin nachgebaut haben, weil Höcke ja über das Mahnmal der Schande sprach. Und dann haben sie genau das direkt an seinem Garten aufgebaut.
Heftig diskutierte Performance damals, ja.
Ja, und das war gut, das war präzise. Ja, und das war auch exakt auf den gemünzt, dem die ganze Aktion galt. Der Ort war gut gewählt, es war alles dran gut gemacht, löste Diskussionen aus und so weiter und so fort.
Und damit sind wir bei dir, bei Jörg Scheller. Du hast ja, und damit noch zwei Zuschreibungen zum Schluss, auch noch ein paar andere Identitäten, nämlich die des, du hast vorhin auch davon gesprochen, dass das harte Arbeit ist. Harte Arbeit vollführst du auch an deinem Körper. Du bist nämlich Bodybuilder. Ist das ein Gesamtkonstrukt? Also gibt es eigentlich so dieses Gesamtkunstwerk Jörg Scheller, diese Kombination aus Kunsthistoriker, Journalist, einem, der sich in politische Debatten einbringt und dann noch den Bodybuilder und natürlich dem Heavy Metal Bourgeois, würde ich dich jetzt mal nennen. Mhm. Ist das eine Konstruktion, die du so geschaffen hast, weil das alles wunderbar zusammenpasst oder eine zufällige Koexistenz?
Zufällig und natürlich auf eine Art und Weise zwangsläufig, weil es ist einfach das, was ich kann. Und ich kann nicht allzu viel mehr. Ich hatte nie die Option, noch Astrophysiker zu werden. Dafür tauge ich einfach nichts. Insofern versuche ich einfach mit aller Verzweiflung das, was ich kann, irgendwie zu tun. Ich habe mir das vor kurzem mal überlegt. Das, was du jetzt aufgezählt hast, das sind eigentlich alles so Phasen aus meiner Jugend, von denen die Eltern, Großeltern, Onkels und Tanten meinten, eben das seien so Phasen und es geht vorüber. Bei mir ging das irgendwie nicht vorüber. Ich hatte immer dieses Bedürfnis, das, was mich interessiert, intensiv zu machen, es auch langfristig zu machen. Also ich habe als 13-Jähriger angefangen, Heavy Metal zu spielen, habe als 14-Jähriger angefangen, Kraftsport, Bodybuilding zu machen, andere Formen von Sport, habe angefangen zu malen, Kunst zu machen, Philosophie zu lesen, so in den nächsten Jahren oder alles, so bis zum Abi. Und diese Zeit, diese, sagen wir mal, 5 Jahre zwischen 13 und 18, das ist eigentlich der Kern dessen, was ich heute mache. Ich habe das einfach alles professionalisiert, auch schlicht aus der Panik heraus, dass es bei mir nie zu was anderem reichen würde. Ja. Insofern musste ich das alles tun. Also es ist kein planvolles Konstrukt, überhaupt nicht. Aber ich habe das auch nie versteckt. Ja, ich habe nie gesagt, ich bin jetzt Professor in Zürich und deswegen verstecke ich meine Metalband, weil das ist irgendwie nicht professoral genug. Nee, also das bin ich.
Auch nicht als Duo Geschichte. Gut gekleidet? Das Heavy-Metal-Band-Derivat, das man auch als Professor noch weiter betreiben kann?
Nein, also wenn ich unterrichte, dann durchaus im Motorhead-T-Shirt und auf der Bühne dann im Anzug. Also insofern ist es eigentlich invertiert.
Eigentlich ein,
ja, genau. Aber auch das war
Style-Inversion.
Nicht, genau, ja. Ja. Aber es war nicht geplant. Wir haben jetzt unsere Biografie geschrieben, die im Sommer erscheint. Da wird man das auch nachlesen können.
Wie lange gibt es euch denn schon?
20 Jahre.
20 Jahre. Aus diesem Anlass dann auch eine Biografie geschrieben. Ganz zum Schluss noch eine Zuschreibung. Du hast uns Musik mitgebracht und die verrät mir, dass du offensichtlich vielleicht gegebenenfalls eine Affinität zu Polen hast.
Ganz genau. Also ich arbeite seit vielen Jahren in Polen. Ich bin da ständiger Gastprofessor in der Kunsthochschule in Poznan. Und ich leite zurzeit ein Forschungsprojekt, ist finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds. Das nennt sich Contemporary Art, Popular Culture and Peacebuilding in Eastern Europe. Da geht es darum, dass wir verschiedene Konfliktformen in Osteuropa untersuchen und schauen, wie Kunst- und Kulturschaffende, und zwar sowohl Kunst im Sinne von eben Fine Arts, von den schönen Künsten, wie auch populären Künsten, wie die auf die Konflikte in ihren jeweiligen Ländern reagieren. Also wir gucken in Polen, wie sie auf die Kulturkämpfe zwischen Linksliberalen und Rechtskonservativen reagieren. Wir sind in der Republik Moldau und gucken uns an, wie sie dort auf diesen eingefrorenen Konflikt in Transnistrien reagieren. Wir sind in Armenien, da geht es um den laufenden Krieg. Also ich habe einen starken Bezug zu Osteuropa und ich finde eben, Osteuropa ging sehr lange unter in den Debatten. Und gerade so in diesen ganzen Kulturkämpfen, die aus den USA zu uns nach Europa kamen, Eben dieses Schwarz-Weiß-Denken funktioniert in Europa nicht. Also weiß gleich privilegiert zum Beispiel. Kannst du in der Republik Moldau niemandem erzählen.
Sprichst du auch Polnisch?
Ich habe Polnisch gelernt, ja. Ich spreche Polnisch nicht besonders gut und ich hoffte, es wäre sehr viel besser. Also ich bin da ein ewiger Student der polnischen Sprache. Aber ja, ich bin auf Sprachschulen gegangen und
aber es befähigt dich, den letzten Titel anzusagen. Der stammt von der Band Kasik, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Habe ich nicht, von Kasik. Und heißt?
Twój ból jest lepszy niż mój. Das heißt, dein Schmerz ist besser als meiner. Ist ein Song über den Vorsitzenden der heutigen Regierungspartei, rechtskonservativen Partei, der während der Corona-Pandemie trotz gesperrten Friedhöfen dort das Grab seiner Mutter besuchte. Und Kasik singt eben darüber, dass das doch was vielleicht eher Unchristliches ist, vor allem mit Blick auf eine Partei, die sich das Christentum auf die Fahnen schreibt.
Und damit beschließen wir unser sehr interessantes Gespräch und ich bedanke mich für deinen Besuch, Jörg Scheller, im Poptalk. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke für die Einladung.
Jörg Scheller, Kunsthistoriker, Journalist und Buchautor. Sein neuestes Buch heißt Uncheck Your Privilege, ist Hirzel Verlag erschienen. Das war der Poptalk. Heute mal in einer etwas längeren Version, aber man muss eben passieren lassen, was passiert. Es war sehr interessant. Im Netz und überall, wo es Poptalk gibt, nämlich in allen gängigen Plattformen. Tschüss, sagt Nabil Atassi.
Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń. Na łańcuchy patrzę, ocieram łzy. Tak jak i ty, tak jak i ty. Otwiera się brama, ja nie wierzę oczom, czy jednak się rzeczy inaczej potoczą. Podbiegam, twoje karki krzyczą: stój, bo twój ból jest lepszy niż mój. Twój ból jest lepszy niż mój. Ból ukoić możesz ty jeden, wszyscy inni wpadli w biedę. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój lepszy niż mój. Na ulicach i w mieszkaniach duch miłości się wyłania. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój większy niż mój. 4 lata temu, 10 kwietnia, Marii prosto pod koła córka uciekła. Maria nie przekroczy bramy dziś tej, bo twój ból jest lepszy niż jej. Twój ból jest lepszy niż jej. Józef miał ojca, żonę i syna i tego się dnia dla nich czas ten zatrzymał. Józef nie wspomni dzisiaj dnia tego. Twój ból jest lepszy niż jego. Twój ból jest lepszy niż jego. Możesz ty jeden, wszyscy inni wpadli w biedę. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój lepszy niż mój. Na ulicach i w mieszkaniach duch miłości się wyłania. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój lepszy niż mój. Ja tam po prawdzie nie kocham cmentarzy. Gdy mama mnie prosi, to z nią tam pojadę. Na grobie ojca kładę kwiatów strój. Twój ból jest lepszy niż mój. Twój ból jest lepszy niż mój. Co za piękny dzień dzisiaj ram wszystkim dano. Pamiętać o wszystkich, których zabrano. Po drugiej stronie stoją i ronią łzy. Tak jak i ty. Tak jak i ty.